Ich möchte kurz beten. Herr, es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Es ist so gut, dich zu genießen, sich an dir zu erfreuen, dich zu besingen und auch dich anzuflehen, dass du unsere Hilfe bist in der Not, dass du uns Kraft gibst, wenn wir schwach sind. Herr, ich flehe dich an, dass du deine Tröstungen sendest durch den Heiligen Geist, dass wenn wir dein Wort lesen, dass wir eine lebendige Begegnung haben mit dir, Herr, dass du uns segnest beim Hören und beim Reden, dass wir dich sehen, dich alleine, dass wir unsere Hoffnung auf dich werfen und dass wir echte Stärkung erfahren durch dich, dass wir Wiederherstellung erfahren, Heilung erfahren, dass wir die Stillung unserer Stürme durch dich erfahren, Jesus. Amen. Unsere heutige Passage beendet das 6. Kapitel des Markus-Evangeliums. In der letzten Woche haben wir uns die Speisung der 5000, diese wundersame Speisung der 5000 angeschaut. Und eigentlich war mein Plan, die heutige Predigt, also die letzten Verse im 6. Kapitel, auch noch zur Speisung der 5000 hinzuzupacken. Aber zeitlich wurde das nichts, wie wir gemerkt haben. Das war eigentlich mein ursprünglicher Plan, weil die Geschichte der Sturmstillung ab Vers 45, die wir gleich lesen, die direkt an die Speisung folgt, eigentlich dazugehört. Ja, ihr habt in euren Bibeln auch so Überschriften, das ist ganz hilfreich, um Texte zu finden. Aber oft geht uns dann dabei verloren, dass es Sinneinheiten gibt, die Markus ziehen möchte. Und deswegen ist es wichtig für uns, wenn wir in diesen Text hineingehen, dass wir uns vergegenwärtigen, die Jünger sind gerade mit 5000 Mann plus Frauen plus Kinder bei Jesus und haben ein riesiges, fettes Wunder erlebt, dass aus wenigen Broten mega viele Menschen gespeist werden und die Jünger selber 0,0 damit gerechnet haben, dass das passieren kann. Und wir haben es in der letzten Woche gehört, dass nachdem dieses Wunder geschehen ist, sollten sie die ganzen Brote einsammeln und dann standen sie da mit 12 Körben, 12 Jünger, damit wirklich jeder sehen kann, es war genug und es war mehr als genug. Es gibt für jeden Jünger mehr als genug. Jesus ist in der Lage, wenn auch manchmal unerwartet, aber er ist in der Lage, übernatürlich zu versorgen und die Jünger sollten mit diesem Eindruck weiterlaufen. Und plötzlich, nach dieser Geschichte, derselbe Tag, derselbe Zeitpunkt, gibt es einen Szenenwechsel. Und Markus leitet den gleich, ich werde den Text gleich lesen, Markus leitet den mit einem Wort ein, was er öfter im Markus-Evangelium gebraucht, das Wort sogleich oder sofort. Ich weiß nicht, was in euren Übersetzungen vielleicht noch steht. Aber was zeigen soll, schnell, 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 weiter geht's. Und es ist interessant, dass Markus wirklich dieses Wort im Griechischen immer und immer wieder verwendet. Circa 40 Mal gebraucht Markus in seinem kurzen Evangelium. Markus ist ja das kürzeste Evangelium von allen. Und er gebraucht es 40 Mal, nur mal so zum Vergleich, dieses Wort sogleich kommt 53 Mal vor in allen Evangelien. Matthäus bis Johannes. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. 53 Mal und 40 Mal, also der größte Kuchen davon, den hat Markus. Und das zeigt, er hat ein kurzes Evangelium und er hat ein richtiges Tempo im Erzählen. Und irgendwie möchte er in einen schnellen Szenenwechsel hineingehen. Wir lesen den Text. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er, Jesus, auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er, Jesus, um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie, also die Volksmenge, ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Ich habe jetzt nicht gefragt, wer eine Bibel haben möchte. Friedbert ist bereit, euch eine Bibel in die Hand zu drücken, wenn ihr euch meldet. Ich werde schon mal in den Text hineingehen. Wenn jemand eine Bibel möchte, fröhlich die Hand heben, so wie in der Schule früher. Und Friedbert wird zu euch kommen. Aber wir gehen schon mal in den Text. Ihr könnt auch an der Wand mitlesen. Die Verse 45 und 46 werden uns jetzt beschäftigen. Also Jesus nötigte sogleich seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Gerade ist ein Wunder passiert. Die Jünger stehen mit ihren Körbchen da, alles voller Brötchen. Und Jesus macht auf einmal schnell. Er sagt: Geht! Ihr sollt jetzt schnell losziehen. Bleibt nicht hier. Jesus will aber noch da bleiben. Jesus hat noch etwas zu erledigen mit den Menschen. Er will sie selber verabschieden. Aber er sagt zu seinen Jüngern: Ihr sollt gehen. Warum? Warum hat Jesus diese Eile? Warum kann er nicht einfach sagen: Pass auf, wir bleiben jetzt noch hier. Hier gibt's noch ein paar Fragen, die werden wir jetzt erstmal klären. Und dann können wir gemütlich gemeinsam, so wie wir das schon öfter mal gemacht haben, auf dem Bötchen unterwegs sein. Ihr sollt alleine und ich will alleine hier sein. Markus, der das geschrieben hat, gibt uns keinen Hinweis, warum Jesus so drängelt. Wenn du nur Markus siehst, dann wirst du nicht herausfinden, warum das so ist. Gut ist, dass wir viele Evangelien haben und die sich ergänzen. Markus gibt uns keinen Hinweis, aber Johannes, der Apostel Johannes, der schreibt über genau diese Passage in Johannes 6, ab Vers 13, verrät er uns, was dort passiert ist. Dort heißt es: Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er alleine. Jesus sieht hier eine Bewegung, was hier passiert. Jesus sieht erneut im Markus-Evangelium, dass die Menschen begeistert sind von Jesus und dass die Menschen gerne ihre eigene persönliche Agenda, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Wünsche über Jesus stülpen wollen und Jesus quasi missbrauchen wollen für ihre eigenen Pläne. Das hat natürlich alles gar nichts mit uns zu tun, denn wir fragen natürlich immer nur: Jesus, was willst du, und nicht: Was will ich? Aber Jesus sieht das, die kommen und die wollen mich zum König machen. Jesus kennt die Nöte und die Wünsche zu der Zeit der Juden in Israel. Denn die Juden haben Folgendes vor. Die leben nicht im Frieden, so wie wir das uns vorstellen, sondern die haben schon durchaus Frieden in ihrem Land, aber sie sind nicht autonom, sie sind nicht selbstständig. Sie werden von einer fremden Macht besetzt, von den Römern. Und die sagen sich: Wenn Jesus das kann, wenn der Brote aus nichts oder aus 5 Broten 15.000 machen kann, Wenn er das kann, was kann er dann noch? Und jetzt haben sie sich gesagt, wir wollen eine politische Revolution durchführen in unserem Land und wollen Jesus an die Spitze dieser Revolution und wollen hier Rambazamba machen. Wir mischen den ganzen Laden auf, damit wir endlich als Freiheitskämpfer unser Land wieder zurückgewinnen. Und Jesus sieht es. Jesus sieht, dass sie ihn wollen, um die Römer zu stürzen. Und Jesus weiß, dass er einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Im Kapitel 6 haben wir es schon einmal gelesen, dass Herodes, in Vers 14 lesen wir das, dass Herodes von Jesu Namen gehört hat, dass er immer bekannter wurde. Ihr kennt die Geschichte, vielleicht habt ihr sie noch im Hinterkopf, und er dachte, ist Johannes der Täufer, den ich enthauptet wurde, in ihm sozusagen wieder auferweckt? Ja, das sind dann komische Gedankenspiele, die Herodes da macht. Und Jesus weiß, Herodes denkt so, also die Elite des Landes denkt so, und die Volksmenge macht einen Tumult, möchte mich zum König machen. Die wollen ihre eigene Agenda durchziehen, und er weiß, meine Jünger ticken ganz genauso. Meine Jünger sind nicht so, dass die einfach hinter mir herlaufen und immer fragen, Jesus, dir nach, wohin du gehst, da gehen wir nach. Was du möchtest, da wollen wir hin. Die Jünger haben tief in ihren Herzen eigene Pläne, eigene Wünsche, und sie sehnen sich auch danach, dass sie Jesus instrumentalisieren können, um zu ihrem eigenen persönlichen Erfolg zu kommen. Und weil Jesus das weiß, schickt er sie weg. Er bewahrt seine Jünger vor falschen, komischen Vorstellungen, wer Jesus sein soll. Versteht ihr? Ihr fragt euch, wie komme ich darauf, dass seine Jünger auch so ticken wie der Rest der Menschen, der Rest der Meute? Die sollten doch Jesus kennen, die sollten doch seine Ziele kennen, seine Ziele lieben, für seine Ziele streiten. In Apostelgeschichte 1, Vers 6, bevor Jesus in den Himmel fährt, ja, nachdem er gestorben ist, wo er für unsere Sünden gestorben ist, wo er auferstanden ist, den Tod besiegt hat und auch wieder kam, hey, Friede sei mit euch. Und er ihnen gezeigt hat, es gibt jetzt ewiges Leben in mir. Die Beziehung zu Gott, das ist wiederhergestellt. Ihr habt Leben in mir. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Jesus ist kurz davor, in den Himmel zu fahren, ja? Fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also, wann geht's mit der politischen Revolution endlich los? Das ist so ein bisschen, als wenn die Jünger Jesus sehen, gestorben, auferstanden, ein verherrlichter Leib steht da vor ihm, der Sohn Gottes, und die sagen, das mit der Kreuzigung, danke, das mit der Auferstehung, alles super. Aber wann erfüllst du endlich unsere Pläne und unsere Wünsche? Wann sind wir endlich dran? Das ist absurd. Anstatt zu erkennen, wow, Jesus, worauf du den Fokus legst, ich sollte mich vielleicht nochmal neu orientieren. Die stehen einfach da und sagen, hey, super mit der Auferstehung und alles, das Evangelium, mach dein Ding, Jesus. Wenn du meinst, es ist Gutes, alles klar. Aber wann geht's hier endlich los? Wann kriegen wir endlich politischen Frieden? Wann werden die Machthaber gestürzt? Das sind ihre brennenden Fragen. Merkt ihr, wie ignorant die Jünger sind? Und ich find's stark, dass Jesus seine Jünger bewahren möchte vor falschen Vorstellungen über die Mission von Jesus. Meine Lieben, dieser Text ist uns gegeben, unter anderem deswegen, damit wir bewahrt werden vor falschen Rückschlüssen, was Jesus tun sollte in unserem Leben, was Jesus tun sollte hier und jetzt, sondern uns darauf fokussieren, worum es wirklich geht. Ich möchte das nicht runterspielen, dass Menschen eine Hoffnung haben, politisch Frieden zu bekommen. Es ist sehr, sehr leicht gesagt, wenn man in einem Land lebt, aufgewachsen ist, nichts anderes kennt, so wie ich, der sagt, ja, mein Gott, ja, Frieden ist doch nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig. Und es ist auch etwas, was ich genieße, wo ich auch bete, dass es auch so bleibt. Und Paulus sagt doch, wir sollen für die Regierung beten. Es ist nicht so, seid weltfremd, die Regierungen und so weiter, Politik, das ist alles völlig wurscht. Darum geht es nicht. Diese Wünsche sind berechtigt. Aber Jesus weiß, in allererster Linie braucht der Mensch keinen politischen Frieden, sondern er braucht Frieden in der Beziehung zwischen Gott und ihm. Das ist das Hauptanliegen von Jesus. Denn in Römer 3, Vers 23 heißt es, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Denn alle haben gesündigt in dieser Übersetzung und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Deswegen sagt Jesus in Johannes 18, 36, mein Reich, meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und in Lukas 19 sagt er, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jetzt fragt ihr euch, warum so dieser ganze Schwenk, wir haben doch Frieden. Die wenigsten fragen sich jetzt hier, wann kommt hier endlich wieder Frieden nach Deutschland? Wir sehen hier exemplarisch, wie Menschen Jesus ausnutzen wollen. Wie man Jesu Botschaft hören kann, aber nicht ernst nehmen kann. Dass man sagt, okay Jesus, das, was du auf deine Agenda setzt, ist zwar ganz nett, aber meine To-Do-Liste ist besser. Ich will, dass du in meinem Leben dies tust. Ich möchte, dass du in meinem Leben jenes tust. 1, 2, 3, das sind die wichtigen Dinge. Und ich möchte euch einfach fragen, was ist die Hauptsache, worüber wir als Christen reden? Was ist die Hauptsache, worüber wir mit anderen Menschen reden? Ist die Hauptsache das, was für Jesus die Hauptsache war? Und ich sage das sehr, sehr kritisch in einer Zeit in Deutschland nach der Reformation, wo die Kirchen voll sind mit politischen Debatten und irgendwelchen Geplänkel. Nicht, dass das nicht wichtig ist, aber es ist nicht das Wichtigste. Und von dem Wichtigsten sollten wir als Gemeinden voll sein. Und es ist eigentlich unerträglich, wenn man sieht, wie Jesus mit diesem Thema umgeht und in die Kirchen hineinschaut und sieht, eigentlich sind viele Kirchenleiter heute nur, wie soll ich sagen, Politiker, die es vielleicht auf dem politischen Wege nicht geschafft haben, in die Politik zu kommen. Das sage ich mal ganz kritisch. Ich sage das auch sehr selbstkritisch, weil ich in den letzten Jahren mich auch sehr stark politisch anfange zu interessieren, mich sehr, sehr stark in diese Materie hineindenke und eine Gefahr merke, dass ich denke, wir müssen hier Himmel auf Erden errichten. Und Jesus warnt uns davor. Und er schickt seine Jünger weg und sagt, hey, ich bewahre euch vor falschen Rückschlüssen. Und während die Massen Jesus für ihre Pläne vereinnahmen möchten, was tut Jesus? Er verabschiedet sie und er zieht sich zurück zum Gebet. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Jesus betete 3-mal im Markus-Evangelium. In Kapitel 1, als viele Heilungswunder geschehen sind. In Kapitel 6, wo ein Speisungswunder geschieht. Und im Kapitel 14, wo er im Garten Gethsemane sich hinkniet, hinwirft vor Gott und betet. Und Jesus betet immer dann, wenn er sich, also im Markus-Evangelium, er hat öfter gebetet als 3-mal in seinem Leben, ja. Aber Markus präsentiert uns das Gebet von Jesus immer dann, wenn Jesus sich wieder neu fokussieren musste und ausrichten musste auf das Kreuz. Wenn Menschen auf ihn zukamen, als er viele Heilungswunder gemacht hat und er gebetet hat, kamen die Jünger zu ihm. Hey, alle suchen dich. Alle wollen dich, ja? Wieder. Wir wollen dir die Agenda vorsetzen. Und Jesus sagt, komm, lass uns woanders hingehen. Ich habe woanders auch zu predigen, das Evangelium. Und jedes Mal, wenn Menschen ihn in eine andere Richtung bringen möchten, ihm eigentlich von seinem Plan abhalten wollen. Da geht Jesus ins Gebet und fokussiert sich wieder auf den Willen des Vaters und entscheidet sich wieder neu, ich gehe in diese Richtung. Das Kreuz ist mein Platz, wo ich hin muss. Vers 47, 48. Ach so, vielleicht noch ein kleiner Link. Wenn wir auch mit unterschiedlichsten Gedanken, mit unterschiedlichsten To-Do-Listen, in unserem Herzen leben? Was muss jetzt eigentlich alles passieren? Vielleicht können wir hier von Jesus lernen. Dass wenn wir merken, in unserem Kopf sind die Prioritäten irgendwie, Sven hat vorhin gesagt, in der Anbetung, da sortieren sich die Prioritäten, hattest du gesagt. Und das stimmt. Das passiert bei Jesus auch. Und wenn du merkst, irgendwie ist gerade alles durcheinander, was ist eigentlich das Wichtige, wo? Dann machst du wie Jesus, geh ins Gebet, fokussiere dich auf das Evangelium, was Jesus für dich gemacht hat und geh von dort aus und mach von dort aus die weiteren Dinge, die notwendig sind. Vers 47, 48. Und als es Abend geworden, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache. Also so, wie heißt es hier, zwischen 3 und 6 Uhr ungefähr. Zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Wenn du die Predigtreihe verfolgst oder das Markus-Evangelium kennst, dann weißt du, die Jünger waren schon einmal in einem Sturm. Das ist nicht das erste Mal. Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf dem Wasser sind und hilflos sind. Dass sie in eine tiefe Krise fallen. Das ist wichtig für uns zu sehen. Warum? Es ist kein Zufall, wenn Jünger, wenn Nachfolger Jesu, wenn Gottes Kinder in ihrer Nachfolge in die Not kommen. Man könnte bei der ersten Sturmgeschichte sagen, ja, das war jetzt irgendwie Zufall, dass die Jünger da reingeraten sind und es passiert ihnen noch einmal. Jesus weiß das. Und die Jünger erleben es wieder und wieder. Es ist kein Zufall. Es gehört zu unserem Leben dazu, dass wir auch in Krisen fallen, dass wir in Stürme hineinkommen, wieder und wieder. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Ansonsten denken wir, gutes Christsein ist davon geprägt, dass es Stürme in unserem Leben nicht gibt. Und das ist eine Lüge. Denn die Jünger stolpern hier gerade wieder rein. Und das heißt hier, als er sie beim Rudern notleiden sah. Meine Lieben, das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt mit jemandem hier Kanu fahren gehe und untrainiert, weil ich zu wenig meine Muckis beanspruche, dann ein bisschen notleide, weil ich sage, ach, mir zieht's und zwackt's ein bisschen. Das Notleiden, was hier beschrieben wird im Griechischen, kannst du auch sagen, und sie quälten sich. Sie plagten sich ab. Und dieses Wort wird gebraucht, wenn Menschen in schwerer Krankheit liegen, dass sie Not leiden, dass sie sich quälen. Es wird beschrieben von Dämonen, die mit Jesus in Berührung kommen und Jesus sie fortjagt. Das heißt, dass die Dämonen sich gequält fühlen von dieser Präsenz Jesu. Da ist ein großer Kampf zwischen Jesus und der bösen geistlichen Welt, der satanisch-geistlichen Welt. Es wird für den Bereich der Höllenqualen beschrieben. Wenn Menschen in der Hölle leiden, wird dieser Begriff gebraucht. Es geht nicht ein bisschen um Muskelkater, die Jünger hier haben, sondern die haben eine Riesenqual. Und diese Prüfung ihres Glaubens, in der sie wieder hineinschlittern, kommt, achtet darauf, nach einer geistlichen Hochphase. Die kamen gerade von einem Missionstrip und haben gesagt, Jesus, wir haben Menschen geheilt in deinem Namen. Hat voll gut geklappt. Und dann ein ganzer Tag, wo Jesus erzählt und predigt, faszinierend, das pusht. Ich weiß nicht, ob die Predigt gerade pusht, heute so ein bisschen müde. Aber ich bin ja auch nicht Jesus. Und dann ein Speisewunder. Ja, also man erlebt gerade mit Gott so viel und dann kommt die Glaubensprüfung. Zack, sind sie drin und fühlen sich gequält. Beachte, für die Bibelcracks unter uns. Es wurden eben gerade 5000 Leute gespeist und auf einmal kommt der Sturm. In Apostelgeschichte 4, als die Kirche beginnt zu wachsen, nachdem sie sich stark ausgebreitet hat auf 5000, begann die Verfolgung. Aha, in dem Augenblick werden sie sich gedacht haben, Moment mal, hier sehen wir eine gewisse Parallele. Wir erleben wieder Stürme, wir erleben wieder Verfolgung nach einem Glaubenshoch. Wir sollten auch als Gemeinde, wenn wir darum beten, dass Erweckung geschieht in Emmendingen, dass Gemeinden groß werden, dass wir wachsen, sollten wir auf der Hut sein. Also es ist gut, dafür zu beten, nicht falsch verstehen. Aber wir sollten uns einfach da, von dem Text her bewusst werden lassen, wenn es geistliche Hochphasen gibt, wird es auch Zeiten der Prüfungen geben. Und diese Gemeinde wird auch in Stürme kommen. Besser, wenn wir uns jetzt schon darauf vorbereiten. Wenn wir jetzt schon geistig fest werden und nicht in den Prüfungen einfach die Flinte ins Korn werfen, da niederliegen, jammern und uns einlullen lassen, sondern dass wir fest stehen bleiben und von dem Text her lernen. Die Läuterung unseres Glaubens gehört zum Jüngerschaftstraining Jesu dazu. Und hier haben wir das Gleiche wie bei der ersten Sturmstillung. Die Jünger kommen in den Sturm nicht aufgrund von Ungehorsam, sondern weil sie gehorsam sind. Jesus hat gesagt, geht. Okay, wir gehen. Sturm. Und nicht, oh, ich habe bestimmt irgendwie eine versteckte Sünde, irgendwas ist komisch und vielleicht schmeiße ich zu wenig in den Kollektenbeutel am Sonntag. Das ist gar nicht das Ding in dieser Passage. In der Nachfolge Jesu erlebt man Stürme, weil man Jesus gehorsam ist. Ich möchte aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2 und 4 lesen. Hört mal hin, was Jakobus über Glaubensprüfungen schreibt. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, und ich füge auch hinzu, meine Schwestern. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn ihr in Anfechtung und Versuchung kommt, dann haltet es für eine große Freude. Freut euch darüber. Mal ganz ehrlich, wer von uns freut sich, wenn er jetzt gerade in diesem Augenblick mit Anfechtung zu tun hat? Denkt vielleicht, Mensch, dieser junge Spund, was will der überhaupt über Glaubens- und Lebensprüfungen erzählen? Ich habe in meiner Familie gerade sehr, sehr, sehr heftige Glaubensprüfungen. Menschen, die an Krebs erkrankt sind, hoffnungslos. Menschen, die völlig fertig sind mit ihrer Gesundheit, die vor ihrem körperlichen Ende stehen, was sehr, sehr auch an uns nagt, was uns sehr, sehr umtreibt. Und glaubt mir, wenn man so eine Predigt dann vorbereitet und dann nicht ganz blind ist, dann überlegt man sich zweimal, kann ich das so sagen? Ja, kann ich. Ist nicht meine Meinung, sondern es ist Gottes Wort, was es uns sagt. Und ich möchte von Gottes Wort lernen, um in diesen Prüfungen dann auch bestehen zu bleiben und nicht unterzugehen. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude. Warum? Weil unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Schaut, wenn unser Glaube nicht auf die Probe gestellt werden würde, dann wäre da nichts, was man erproben kann. Wenn man ins Training kommt, dann ist es eine Bestätigung, hey, du bist ein Mitspieler in meinem Team. Wenn ich in das Trainingslager hineingehe, dann weiß ich, okay, das wird hart, die Übungen sind krass, aber ich gehöre zu einem Team. Aber wenn ich einfach nur auf dem Sofa sitze mit meiner Fernbedienung und anderen beim Fußballspielen zuschaue, dann gehöre ich nicht zum Team. Dann habe ich zwar Ruhe, aber ich bin ein Nichtsnutz auf dem Sofa. Aber erst wenn ich auf dem Feld stehe und auch wenn es hart ist, auch wenn eine Blutgrätsche reinkommt, dann weiß ich, ich gehöre zum Team. Ich gehöre zum Team und ich leide für das Team. Und mein Trainer will, dass ich dadurch stärker werde, dass ich dadurch gereinigt werde, dass mein Glaube auf die Probe gestellt wird. Er erachtet es für Freude. Ihr sollt vollkommen und vollendet werden. Wir brauchen eine neue Perspektive, wenn wir über Glaubensprüfung, Glaubensproben nachdenken, wenn wir dort hineinkommen. Gott erachtet es als wert, dich in eine Glaubensprüfung hineinzunehmen. Und er geht nicht an dir vorüber und sagt, ach, du gehörst sowieso nicht zu meinem Team. Da gibt's nichts zum Prüfen. Versteht ihr? Wenn dich das Thema noch weiter interessiert, ich habe über den Jakobus 2015 gepredigt, 18.10.2015, Jakobus, Anfechtung und Versuchung. Kannst du bei der Technik dir brennen lassen, das Thema, wenn dich das noch weiter interessiert. Die Jünger sind, muss man hier kurz umblättern, die Jünger sind ängstlich und ungläubig. In ihrem Boot, in ihrer Not. Diesmal ist Jesus nicht im Boot. In der ersten Geschichte war Jesus im Boot. Zwar schlummernd und schlafend, aber wenigstens war er im Boot. Und jetzt sind sie ganz allein. Qualen in der Nacht, drohende Wellen, alleingelassen, vergessen, Gott verlassen. Wo bist du, Jesus? Du bist nicht hier. Wir können dich nicht anstupsen und sagen, jetzt wach mal auf, mach mal was. Du bist weg. Gott hat mich allein gelassen. Und wenn du dir das 6. Kapitel des Markus-Evangeliums aus der Vogelperspektive anschaust, dann siehst du, dass das Kapitel uns eine Lektion beibringen möchte. Jesus rüstet aus und er sendet aus. Zu Anfang waren sie in Nazareth, in Jesu Heimatstadt, mit seinen Jüngern gemeinsam. Schaut, wie ich hier Repressalien bekomme, wie ich verfolgt werde, wie ich abgelehnt werde. Ich sende euch jetzt aus, um eure eigenen Nazareth-Erlebnisse zu machen. Geht, ich rüste euch aus. Gemeinsam geht. Sie sind bei den Brötchen, die vermehrt werden. Gemeinsam. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Alles klar, komm, wir machen das jetzt hier gemeinsam. Ich helfe euch. Gemeinsam macht ihr das. Ihr seht, aha, ihr lernt von dieser Lektion, okay, man kann Jesus wirklich, man könnte ihm vertrauen, wenn man denn wollte. Und jetzt sende ich euch alleine aus, auf das Boot und dann werdet ihr prüfen, dann werdet ihr sehen, was in euch steckt. Wie euer Glaube, wie es um euren Glauben, jetzt haben wir wieder das Wort, bestellt ist. Sie sollen lernen, lebt im Glauben. Fangt endlich an im Glauben, im Vertrauen auf meine Person, auf meine Versprechen zu leben. Denn wenn ich die unversorgten, unterversorgten Schafe versorgen kann, dann bin ich auch in der Lage, quälende Jünger zu bewahren. Aber glaubst du das auch? Und in allem sehen wir, ja, die sind irgendwie alleine, aber halt. Hier heißt es, dass Jesus ihr Leiden, ihre Qualen, als er betet, sieht. Jesus sieht es. Die Jünger haben keinen blassen Schimmer in diesem Augenblick, dass Jesus, hier ist nicht ganz berichtet, ist das irgendwie ein wundersames Ereignis, dass Jesus das sieht oder fiel das Licht gerade gut auf den See, dass er das aus der Ferne von einem Berg, also die Berge in Israel sind nicht wie Alpen, ja, das dürfen wir uns nicht so vorstellen, ja, aber dass er das auf seinem Hügelchen wäre das für uns vielleicht, dass er das da gut sieht, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, die Jünger haben keinen Schimmer, dass Jesus überhaupt sie einen Deut wahrnimmt in ihrer Not. Nicht eine Sekunde haben sie das Gefühl, Jesus sieht das, aber Jesus weiß es. Jesus sieht es. Und Jesus betet von oben für seine Jünger, die er gesandt hat. Wisst ihr, woran uns das erinnert? Das ist ein Schatten, ein Vorschatten auf etwas, was später passieren wird. Und zwar, dass Jesus, bevor er in den Himmel fährt, um für uns zu beten, wie das Neue Testament es sagt, seine Jünger aussendet. Und wir leben in der gleichen Phase, wie die Jünger hier schon erprobt werden. Jesus sendet, fährt in den Himmel und betet für seine Jünger und sieht uns. Versteht ihr? Auch wenn du das Gefühl hast, ich bin Gott verlassen. Jesus ist nicht da. Jesus ist nicht in meinem Boot. Ich kann nicht so wie die Jünger sagen, hallo, kannst du mal? Möchte uns dieser Text schon vorbereiten auf das Evangelium, dass Jesus uns sieht, selbst wenn er aufgefahren ist. Dort betet er für uns und er sieht uns und er gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns seine herrliche Präsenz, wenn wir sie denn im Glauben sehen und annehmen wollen. Ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen, eine Textnachricht, wo es heißt, wir fühlen uns momentan nicht geborgen und nicht gehört von unserem Vater im Himmel. Wann wird sich Gott erbarmen? Diese Nöte sind echt. Diese Nöte leben auch hier unter uns. Wann wird sich Gott endlich erbarmen? Ich fühle mich nicht getragen, ich fühle mich nicht geborgen, ich fühle mich mit meinem Problem nicht gesehen. Markus 6 sagt uns, auch wenn du es nicht siehst, Jesus sieht dich. Jesus registriert das und Jesus ist dir zugewandt, so wie er den unterversorgten Schafen, die Menschen, die da völlig platt waren, gesehen hat. Und sein Inneres bewegte sich, ja, seine Eingeweide bewegten sich. So sehr war er verbunden mit den Menschen. Dieses gleiche Erbarmen bewegt Jesus auf seine Jünger zu. Er sieht dich. Auch wenn du ihn nicht siehst. Und das ist eine Glaubensrealität. Vers 49 und 50. 49 und 50a. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst. Und schrien auf Gespenst, das Wort kannst du auch übersetzen mit Dämon. Also irgendwie so ein Seegeist, so ein, ja, da gab es so Mythen in der Zeit. Also ein Gespenst oder ein Dämon, irgendeine Art Geist. Und sie schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Wisst ihr, hierbei, wenn man diesen Text liest, hierbei handelt es sich um kein gläubiges Gebet, was sie dort aussprechen. Es ist ein kleingläubiger Hilfeschrei. Kein gläubiges Gebet, sondern ein kleingläubiger Hilfeschrei. Die sind völlig außer sich. Und man könnte in diesem Moment sagen, was ist das bitteschön für ein Jüngerhaufen? Was ist das? Sollten sie nicht endlich mal gelernt haben, dass wenn man in eine Not kommt, dass man den Namen gibt, in dem auch Rettung ist? Dass sie dort endlich rufen nach ihrem Meister? Denn sie sollten doch eigentlich wissen, eigentlich müsste Jesus bei uns sein, dass sie anfangen, Jesus zu rufen. Jesus, hilf mir! Was ist das für ein Haufen? Lappen! Kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Ich möchte euch daran erinnern, aus Markus 3 lesen wir. Das ist für mich immer wieder vielleicht eins der größten Wunder überhaupt im Markus-Evangelium. Markus 3, Vers 13. Und Jesus stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und dann wird beschrieben, das sind halt die 12 Jünger, die er zu sich ruft. Dort heißt es, die Jesus wollte. Jesus will die. Jesus beruft sie. Jesus wird sie zu Apostel machen. Und interessanterweise, bei der Speisung der 5000 werden sie das erste Mal Apostel genannt. Hey, einen höheren Titel als Menschen kannst du nicht haben im Reich Gottes. Ja? Bist du der Apostel Jesu Christi? Und dann sehen wir in diesen Aposteln, dass das solche Lappen sind. Versteht ihr? Jesus will sie haben. Jesus ist sich nicht zu schade, solche Menschen auszusuchen, die am Ende nicht alles im Griff haben und immer die richtigen Antworten wissen, die immer richtig reagieren, die immer fromm unterwegs sind, immer die schönen Antworten geben, die man im Kindergottesdienst gelernt hat. Ich habe nichts gegen Kindergottesdienstantworten, die sind oft sehr hilfreich. Aber der Text zeigt uns, Jesus sucht nicht die Menschen, die ad hoc immer alles verstehen, immer wissen, wo es lang geht. Die Jünger waren blank. Die wussten nicht ein und aus. Das gibt mir Mut. Das gibt mir Mut in meinen Situationen, wo ich wirres Zeug rede. Wo ich unangemessene Worte finde. Dass die Bereitschaft Jesu, mir zu antworten, nicht auf meiner Gebetsqualität gründet. Das ist, jetzt sehen wir es dort nicht, aber das, was die Jünger dort sagen oder was sie dort erleben, wie sie schreien, das ist in Noten ausgedrückt, in Gebetsnoten eine 6. Durchgefallen. Und wisst ihr, Jesus beantwortet es trotzdem. Jesus kommt trotzdem zu ihnen. Warum? Weil Gnade Gnade ist. Verstehen wir das? Verstehen wir, dass Gnade Gnade ist und Gnade bleibt. Du kannst dir deine Gebetserhörung nicht verdienen. Wir stehen auch in unserer Familie vor Situationen körperlichen Leidens und wir wissen nicht weiter. Und wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und wir fragen uns, was soll das Ganze? Das kann doch nicht sein. Gerade bei Personen in unserem Umfeld, wo wir wissen, die geben alles für Jesus. Und dann sowas. Wann hat das endlich ein Ende? Und wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir fragen uns, vielleicht müssen wir irgendwie anders beten, damit es irgendwie Bumm macht. Das hat nichts mit dem Prinzip der Gnade zu tun. Haben wir es noch im Ohr, was Reinhold in der Lesung gelesen hat? Ich erbarme mich über den ich mich erbarmen möchte. Amen. Punkt. Herr, sei bitte gnädig. Herr, sei gnädig. Führ uns durch. Führ uns durch. Und wenn du jetzt keine Heilung gibst, dann gib uns die Kraft, durch diesen Sturm hindurchzukommen. Es geht um deinen Namen. Es geht um deine Treue. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig, egal wie wir anfangen zu beten, wie wir aufschreien, welche Worte wir finden. Versteht mich nicht falsch. Es ist natürlich gut, wenn wir richtig beten, wenn wir die richtigen Worte finden. Aber wenn man durchgeschüttelt wird und wenn es an den Kragen geht, ich brauche das nicht weiter ausführen. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, Moment, Gnade. Aber hier heißt es in Vers 48 ganz zum Schluss, Jesus wollte an ihnen vorübergehen. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr es beim Lesen gemerkt? Jesus sagt, ah Mensch, Qualen auf der See, meine Jünger brauchen Hilfe, ich sehe sie, schnell los. Und dann ist er auf dem Wasser. Das alleine muss schon ziemlich cool sein. Und dann sieht er sie und dann will er an ihnen vorübergehen. Wie Gnade. Spielt Jesus Spielchen oder was? Warum wollte Jesus an seinen Jüngern vorübergehen? Es gibt aus meiner Sicht zwei Optionen. Die eine Option ist, Jesus will begehrt werden. Jesus will gewollt werden. Ihr kennt das vielleicht aus Lukas 24, als Jesus nach seiner Auferstehung den sogenannten Emmaus-Jüngern erscheint und mit ihnen spricht. Dann gibt's irgendwann eine Weggabelung. Und dann heißt es, und Jesus stellte sich so, als wenn er in eine andere Richtung gehen wollte. Und sie, ah, komm doch zu uns, komm doch zu uns. Nein, nein, nein. Und dann halt dieses orientalische Spiel. Und dann Jesus kommt dann zu ihnen und ist dann bei ihnen, bricht das Brot. Und in dem Augenblick sehen sie, ey, das war Jesus. Und Jesus ist weg. Ja, also Jesus will begehrt werden. Jesus sagt, ja, ich bin bei dir, aber wie sieht's aus? Das ist eine Option. Ich glaube aber, dass es nicht die entscheidende ist. Ich glaube, Jesus, indem Markus schreibt, dass Jesus an ihnen vorbeigeht, dass Jesus Gottes Herrlichkeit zeigen möchte, dass Jesus Gottes Herrlichkeit offenbaren möchte. Und wenn ihr ganz genau hingehört habt, in 2. Mose 33, was Reinhold vorgelesen hat, heißt es in Vers 18 und 19, Mose sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, hier haben wir es, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. In den nächsten Versen heißt es zweimal, dass er vorüberzieht, dass er vorübergeht und seine Herrlichkeit zeigt. Kapitel 34, Vers 5 und 6 passiert das dann auch. Dort heißt es, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben Mose und rief den Namen des Herrn aus. Jahwe. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und es geht dann noch weiter. Jesus zeigt sich in diesem Augenblick, wo er an sie vorübergeht, möchte er sich verbinden mit den Offenbarungen des Alten Testaments,
wo Gott sich offenbart hat, wo Gott seine Herrlichkeit gezeigt hat, und er geht an ihnen vorüber und zeigt sich, und er ruft auch gleich was aus, wir werden es gleich hören, und er zeigt sich letztendlich als den Herrn der Herrlichkeit, wie Jakobus im 2. Kapitel Jesus bezeichnet. Das ist nicht irgendwie ein Spielchen, was Jesus hier macht, sondern Jesus hat etwas vor, er geht an ihnen vorüber und zeigt sich ihnen und gibt ihnen eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Jesus beantwortet mit seinem Vorübergehen die Frage der Jünger bei der ersten Sturmstillung, als sie fragten ganz zum Schluss, wer ist denn dieser, dass ihm Wind und Wellen gehorchen? Jesus antwortet darauf nicht. Jesus sagt dazu nichts. Die Frage bleibt offen im Markus-Evangelium stehen. Bei der zweiten Sturmstellung passiert es, dass Jesus endlich auf die Frage antwortet, indem er vorübergeht, die Herrlichkeit Gottes ihnen zeigen möchte. Wisst ihr eigentlich, wen ihr vor mich habt? Und damit ihr es nicht verpasst, sage ich es euch. Seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und meine Lieben, ich bin es. Einige Übersetzungen schreiben, ich bin's. Das ist nicht, wie wenn ich bei dir an der Tür klingel und du so eine Sprecheinrichtung hast und du fragst, wer ist da? Und viele sagen immer, ich versteh's, werd's nie verstehen, ich bin's. Ja? Ja, wer ist ich? Ja, alle, jeder ist ich. Werde ich nie begreifen. Man muss doch sagen, den Namen, wer man ist. Und was Jesus hier macht, sie verstehen ja nicht, wer ist das? Ist das ein Gespenst? Was ist das? Das ist irgendwas Herrliches, Wunderbares. Wir können es nicht fassen, wir haben Angst. Und Jesus geht vorüber und sagt nicht einfach, hallo, ich bin's, sondern im Griechischen sagt er ego eimi. Wortwörtlich übersetzt, seid guten Mutes, ich bin. Und genau das ist der Eigenname von Jahwe im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Was Jesus hier macht, ist, Leute, ich gehe an euch vorüber und zeige euch, ich bin der Herr der Herrlichkeit. Ich bin Gott, ich bin Jahwe. Wenn auch unsere Belastungsgrenzen zu überschreiten drohen, dann brauchen wir nicht zu zerbrechen. Denn im Glauben an Jesus wird Unmögliches möglich und Unerträgliches tragbar. Denn er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist Gott über Wind und Wellen. Und Jesus ist der unerwartete Bewahrer in deiner Not. Er ist Gott persönlich. Vers 52. Moment. Ja, 52. Sie waren, also aus Vers 51 noch schnell, und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn, Vers 52, sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Also ihr seht, das hat unmittelbar etwas mit der Geschichte der Brote zu tun. Und wir kommen hier auf einen netten Punkt. Einige meinen, wenn ich zu Jesu Zeiten gelebt hätte und hätte das alles gesehen mit meinen Augen, dann würde ich auch so fromm sein wie du. Dann würde ich auch glauben können. Dann wäre ich auch so ein religiöser Spinner, wenn ich wirklich das alles mit meinen eigenen Augen gesehen, mit meinen Ohren gehört hätte. Wer von euch hat in Gesprächen das schon mal gehört? Okay, der Rest redet nicht mit fremden Menschen. Ich mache euch Mut. Erhebt eure Augen. Es gibt noch Menschen außerhalb dieser vier Wände. Also es ist echt ein Punkt, der ganz, ganz oft gebracht wird. Wenn man einfach da war, wenn man das alles mit seinen Augen sieht, dann wird man glauben. Unser Text sagt uns, sie haben alles gesehen. Jeder stand mit seinem Körbchen Brötchen. Das Problem sind nicht unsere Augen. Das Problem ist unser Herz. Wir brauchen nicht ein paar Argumente, sondern wir brauchen ein neues, lebendiges Herz. Du machst niemanden zu einem Nachfolger Jesu, der an Jesus Christus glaubt, weil du ihn irgendwie mit ein paar Argumenten überzeugst, warum Gott existiert.
Ich liebe diese Argumentationsspiele und ich spiele sie auch mit.
Aber ich weiß immer, das wird einen Menschen nicht zu neuem Leben zu Gott erwecken, sondern der Heilige Geist muss durch diese Argumente, durchaus werden diese Argumente auch gebraucht, aber der Heilige Geist muss souverän in dieses Herz einbrechen und ein neues Herz schaffen. Diese Kritik, die wir an dieser Stelle hören, ist, glaube ich, die härteste Kritik, die ein Jünger in den Evangelien bekommt. Hartes Herz. Und das ist ein schlimmes Wort. Hartherzig, kleingläubig. Ich will nicht. Leute, ich bin ehrlich gesagt, ich habe schon öfter gesagt, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht zu der Zeit gelebt habe. Ansonsten würdet ihr dort lesen, und Waldemar, der Olle, der war auch kleingläubig und hartherzig. Und so will ich natürlich nicht hier mich präsentieren. Leute, der Vers soll uns direkt herausfordern. Der soll uns in unseren Sitzen zum Aufwecken bringen und er soll uns sagen, hab Acht vor Überheblichkeit. Hüte dich vor Stolz. Denn selbst ein Jünger Jesu, ein Kind Gottes, kann kleingläubig sein, kann hartherzig werden, wenn wir bezüglich der geistlichen Lektionen, die Gott uns beibringen möchte, blind bleiben. Wenn wir das, was Gott in unserem Leben tut, wenn wir dafür blind bleiben, wenn wir das nicht wahrnehmen, und dazu sind wir alle in der Lage, sehr ignorant mit Gott umzugehen, nicht sehen zu wollen, was er tut, wer er ist, welche Agenda er hat, und dann am Ende genauso blind und hartherzig bleiben wie die Jünger. Wir kommen zum Schluss, die Verse 53 bis 56. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er Jesus sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Markus ist fies. Diese Menschen, die da jetzt auf Jesus zuströmen, du kannst keinen größeren Kontrast schriftlich zeichnen zwischen den Jüngern, die ungläubig sind, nicht erkennen, nicht verstehen, und den Dahergelaufenen, die mit ihren Kranken zu Jesus kommen, voller Glaube, voller Vertrauen. Wir müssen dich nur berühren und es wird etwas passieren. Dieses Kapitel endet auch völlig konträr, wie es angefangen hat. Am Anfang, in den ersten Versen, sind wir in Nazareth. Und dort ist Unglaube. Dort werden nur wenige geheilt, weil sie mit Jesus nichts zu tun haben möchten, weil sie nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden wollen. Und das Kapitel endet mit Menschen, die einfach nur zu Jesus laufen und einfach hoffen, Herr, sei gnädig. Sie kommen voller Glauben zu Jesus. Und meine letzte Frage an uns ist, und dann werden wir miteinander anbeten, unsere Prioritäten neu sortieren. Wie kommst du zu Jesus? Amen.